Wir werden den ersten Brief an die Epheser lesen, aber vielleicht nur halb durchkommen. Wenn du etwas notieren möchtest, einige Grundrisse, das macht vielleicht dir leichter. Einige, ja, man weiß nicht recht. Offenbarung, sein dunkles Buch. Man weiß nicht eigentlich, was darüber geht. Der alte Winston Churchill, der Mann mit der Zigarre im Mund. Der mit dem Bulldog-Gesicht. Ein Fotograf wollte ein schönes Bild von ihm. Und als er in der Straße ging, der Winston Churchill ist einfach gekommen und hat ihm seine Zigarre aus dem Mund gerissen. Und da war er wütend und dann hat er ihn fotografiert und hat das beste Bulldog-Bild bekommen. Man braucht ja den Menschen nur auf den Zeh zu treten, dann kommt die wahre Natur ans Licht. Dann fällt der Schmuck dahin. Also, wir beginnen bei Ephesus, die Gemeinde zu Ephesus. So. Ephesus, das ist die Gemeinde, wo die Liebe erkaltet. Wenn du wissen willst, wie es in einer Gemeinde aussieht, wenn die Liebe erkaltet, oder in einem Menschen, dann lies den ersten Brief, 1. Sendschreiben. Smyrna ist die leidende Gemeinde. Wenn du wissen willst von einer Gemeinde, die leidet, vielleicht bildest du dir auch ein, dass du ein Leidender bist, worüber man sehr oft lachen kann. Aber einige leben in einer kleinen Welt, die reicht nicht weiter als ihre Nase. Smyrna, die leidende Gemeinde. Pergamus, die weltliche Gemeinde. Wenn du wissen willst, was Welt ist und eine weltliche Gemeinde, dann lies den Brief an den Stern oder Leiter der Gemeinde Pergamus. Thyatira, das ist die Gemeinde, die Sünde duldete. Also da hast du schon viele Themen, wenn Menschen fragen, dass du Vortrag halten sollst. Du brauchst nur dich zu erinnern. Eine Gemeinde, die Sünde duldet, hast du den Brief an Thyatira. Wenn du zu einer Gemeinde kommst, die tot ist, das ist Sardes, die tote Gemeinde. Philadelphia, die treue Gemeinde. Laodicea, die laue Gemeinde. Hast du das alles gemerkt? Hätte es urgeschrieben. Aber gut, wenn du einen Computer hast im Kopf und das behältst. Südafrika, die Analphabeten, die nicht lesen können, haben ein gewaltiges, gutes Gedächtnis. Die stehen nicht und singen aus einem Liederbuch. Das Buch ist im Kopf. Diese Schreiben, diese Briefe sind im 2. und 3. Kapitel der Apostelgeschichte. Sollen wir auch etwas weitergehen? Eine sagt vielleicht, ja, die Sendschreiben, die kann man noch verstehen, aber das andere nicht. Das ist, wenn man ein Hähnchen auf dem Teller hat oder einen Fisch und sagt, ich wage mich nicht daran, so viel Knochen und Gräten, die stecken sich bei mir im Hals fest. Da bist du ein dummer Junge, dass du die Gräten runterschluckst. Das ist für die Hunde, nicht für dich. Nimm doch das Fleisch. Auch bei vornehmen Leuten und beim vornehmen Tisch kannst du die Knochen ruhig zurücklassen. Also Apostelgeschichte 4. Da hast du eine Reise, einen Ausflug in den Himmel hinein. Wenn Menschen zu uns kommen, haben wir oft Ausflüge. Ein Tag mal einen Ausflug zum Tierpark oder nach einer anderen Stelle. Hattest du schon mal einen Ausflug in den Himmel? Noch keine Reise zum Himmel. Du bist ein armer Schnucke, dass du davon noch nicht Gebrauch gemacht hast. Hast du den Himmel noch nicht durchreist? Weißt du nicht, wie es dort aussieht? Das zeigt, welche dumme Männer wir haben in dieser Welt. Haben die Bibel in der Hand, gebrauchen sie aber nicht. In 52, 53 oder war es 54, sagte ein Prediger, er lebt noch, ist jetzt aber ein alter Mann. Und der sagte in 54, ich war noch nie im Ausland. Zu der Zeit war er ein gesegneter Mann Gottes, ein Erweckungsprediger. Aber ich war schon bei Golgatha. War noch nie im Ausland. Aber ich war schon bei Golgatha. Da habe ich am Fuße des Kreuzes gekniet und das größte Erlebnis gehabt. Kann ich nicht vergessen. Ich bin eingeladen in ein reich bevölkertes Gebiet. Und bin eingeladen von den Frauen der Prediger. Die sagen, komm, Elo, komm. Wir sind in größter Not. Komm. Und evangelisiere unsere Männer. Heute ist keine Frau zu beneiden. Weil wenn der Mann nicht ein guter Mann ist, kann man zu irgendeiner Stunde und Tag beschenkt werden mit AIDS. Und das ist die Not der Frauen, Pastorenfrauen in der Umgebung. Und da gibt es berühmte Prediger, die können reden, wie besser als die schlimmste Frau. Aber die Furcht und Not der Frauen ist die, dass sie sagen, bitte komm, komm, komm. Und haben wir nicht mit großer Evangelisation angefangen, sondern sind mit den Verkündigern des Evangeliums beschäftigt. Eine Reise in den Himmel findest du in Kapitel 4. Wenn du einen Ausflug machen willst, die schönste Reise deines Lebens, Offenbarung 4, eine Reise in den Himmel. Guter Ausflug. Danach kommt eine Vision, Gesicht vom Lamm, das geschlachtet worden ist. Erfassend und ergreifend ist das Lamm Gottes. Und die ersten vier Siegel. und dann kommt der Anfang vom Ende. Und dann kommen die Gebete um Vergeltung. Das fünfte Siegel. Und dann kommt die Furcht vom kommenden Zorn. Sechste Siegel. Und dann kommen die, die den Zorn überlebt haben. Und dann trifft man die Heiligen aus der großen Trübsal. Dann das siebte Siegel. Und dann wird geschildert die göttliche Zerstörung der irdischen Ökologie. Was für die Ökologen. Dann kommt die Hölle auf Erden. Fünfte Trompete. Die vier Trompeten. Kommt das satanische Geschlachte. Und dann kommen wir zu dem Punkt, wo Gott aufhört zu schweigen. Zum großen Teil ist Gott heute ein schweigender Gott. Aber Schwester, Bruder, Sohn, Tochter, er wird mal aufhören zu schweigen. Das wird was sein. Dann wirst du schweigen. Dann wird dein Maul gestopft werden. Und dann wird er sagen, nun rede ich. Du hast jahrelang geplaudert und Unsinniges geredet. Nun redet der. Wenn der redet, wagt kein anderer sich, das Maul zu öffnen. Dann kommen die zwei Zeugen und die sieben Trompeten. Nun, ist das kein interessantes Buch? Das schönste Buch der Welt. Welch ein Reichtum. Das müssen wir glauben. Und nicht, was manche moderne Schreiber, Autoren schreiben. Nun, das war nur ein Grundriss, weil wir so wenig weitergekommen sind. Kannst aber, wenn du zu daheim bist, das tun. Einige klagen, wir sind so allein, so verlassen. Und hast eine Bibel. Kann man nicht verstehen. Nun lesen wir mal etwas aus dem ersten Sendschreiben. Dem Engel der Gemeinde zu Ephesus schreibe. Da sagt er, da hält die sieben Sterne in seine Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchten. Ich weiß deine Werke, deine Arbeit, deine Geduld. Nein, zu weit. Darüber werde ich noch jetzt nicht reden können. Dem Engel der Gemeinde zu Ephesus schreibe, das sagt er, der hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchten. Ich möchte etwas sagen über den Autor dieses Briefes, der Schreiber dieses Briefes. Mit Namen wird er nicht genannt. Aber die Beschreibung macht es uns klar und deutlich, wer er ist. Und wer es ist, beschreibt. Es ist der erhöhte und verherrlichte Herr Jesus Christus. Jesus ist der Autor dieser Briefe. Ich glaube, wenigstens 5 von diesen Briefen holt der Herr einiges heraus von dem, was er den Johannes überliefert hat, gezeigt hat, geboten hat zu schreiben. Und daraus wird nur das unterstrichen, das bestätigt, dass Jesus diese Briefe geschrieben hat. In Afrika war eine, die starb. Und vor dem sie starb, hat sie alle ihre Freunde gerufen. Als die da waren, sagte sie, wir haben eine schöne Zeit zusammen gehabt. Ich habe euch vom Herrn gesagt, euch geführt und geleitet. Aber jetzt gehe ich zum Himmel. Leider kann man vom Himmel keine Briefe schreiben. Sonst würde ich sofort, wenn ich dort ankäme, euch Briefe schreiben und euch sagen, wie es mir ergangen ist und wie es mir geht in der neuen Heimat. Aber das geschieht nicht. Aber der Herr Jesus, als er in den Himmel war, hatte 7 Briefe geschrieben an bestimmte Gemeinden. Und die erste Gemeinde, der erste Brief, ging an die Gemeinde zu Ephesus. Ephesus. Da ist wohl keine andere Gemeinde, die solch ein reiches Erbe, geistliches Erbe hat, wie die Epheser. Das Evangelium wurde zuerst durch die Freunde des Paulus, Aquila und Priscilla, zu den Ephesern gebracht. Es war ein Paar. Wie gut ist es, wenn Mann und Frau in die gleiche Richtung treten. Aber wenn das Ehepaar wie 2 dumme Esel sind und eine zieht dorthin und eine zieht dorthin und die sind dann mit einem Strick aneinander gebunden, dann ist es ein Kampf bei Tag und bei Nacht. Dann vergesse das Heiraten, dann selig, der nicht geheiratet hat. Ihr werdet zwar ein Fleisch sein, aber ob ihr ein Geist sein werdet, das ist fraglich. Aber hier haben wir ein gutes Beispiel. Aquila und Priscilla hatten beide ein feuriges Herz. Ein Herz, das nicht nur für die Kinder ist und Kinder schlägt, sondern für Jesus. Also in Apostelgeschichte 18 und Vers 19 lesen wir von Aquila und Priscilla, die die ersten waren, die das Evangelium zu Ephesus brachten. Kurz darauf, gleich nachdem kam der Redegewandte, der so gut predigen, reden und argumentieren konnte. Und das war der Apollos. Und Apollos gesellte sich zu diesem Paar und wirkten und verkündigten das Evangelium in Ephesus und legten das Fundament der Gemeinde, des Werkes in Ephesus, machten den Grundriss, legten das Fundament für den Paulus. Das war die Vorbereitung für Paulus, der nach dem kommen würde. Der Apostel Paulus, nahe am Ende seiner ersten Missionsreise, stoppte in Ephesus. Das finden wir in Apostelgeschichte 18 und 9, Vers 19 und 20. Aber seine wirkliche Arbeit und Dienst begann auf seine dritten Missionsreise. Er stoppte mit der zweiten Missionsreise da. Und der wirkliche Dienst begann mit seiner dritten Missionsreise. Als er in Ephesus ankam, traf er eine kleine Gruppe. Wer weiß, wie viele die waren. Das waren 12 Männer. Alttestamentliche Gläubige. Das waren Nachfolger von Johannes der Täufer. Paulus predigte diesen Jüngern und danach taufte er sie im Namen Jesu. Und das war der Beginn und Aufbau der Gemeinde in Ephesus. Und er blieb dort 3 Jahre lang. 3 Jahre hat er da verweilt. Am Ende der 3 Jahre hat er sie gelehrt über die wichtigen und erforderlichen Grundsätze der Ältesten. Und sagt, ihr müsst Ältesten überall in den Gemeinden pflanzen und anstellen. Und da konzentrierte auf die Leitung die Ältesten in Ephesus über die Grundsätze und die Prinzipien der Gemeinde oder der Gemeindeleitung. Kannst du lesen, Apostelgeschichte 20. Ist dies uninteressant für dich? Ich denke, für manche kann es uninteressant sein. Aber es ist doch auch gut, dass wir etwas wissen über die Gemeinde, wie sie entstand, wo sie war, wie sie aussah. Und dann hat Paulus, der wollte nicht, dass das Verkündigen des Evangeliums wie ein Papierfeuer ist, denn lodert das Feuer, brennt es, aber dann ist auch bald aus. So wie der Feiertag hier am 1. in der Schweiz. Dann fliegen die Sterne, dann knallt es, aber heute schon vorbei. Eine traurige Sache. wenn es geistlich so geht. Und er sagt, nein, das muss nicht nur Frucht bringen, sondern bleibende Frucht. Und dann lehrte er sie, er sagt, es ist erforderlich, dass da Älteste sind, die über die Gemeinden wachen. Eigentlich war Ephesus die Muttergemeinde der sieben Gemeinden. Die sind wohl entstanden aus dem, was Gott in Ephesus schaffte. Und dann sagt Paulus, da müsst ihr Älteste anstellen, die über das Werk wachen. Und mehr davon schreibt Paulus in seinen pastoralen Briefen. In seinen pastoralen Briefen. Die Bibel sagt, wenn die Frau soll schweigen in der Gemeinde, wenn sie neugierig ist oder nichts kapiert und versteht, soll sie nach Haus gehen und den Mann fragen. Nun, wenn du nicht weißt, was die pastoralen Briefe sind, dann geh nach Haus und frag deinen Mann. Ich hoffe nicht, dass er deinesgleichen ist. Und dass du, liebe Schwester, einen blinden Mann hast. Für eine blinde Frau ist das sehr gefährlich, von einem Blinden geleitet zu werden. Aber du, lieber Mann, wenn du die Antworten nicht hast für deine Frau und dir nicht helfen kannst, sei doch nicht so blöd und erwarte, dass sie dir untertänig ist. Dann ist es Zeit, dass du ihr untertänig wirst. Gefällt euch, Brüder, das? Aber ich weiß von Männern, die das lieben, von der Frau regiert zu werden. Das ist ganz praktisch. Sagt die Frau nur, was getan werden soll. Wird von der Frau dirigiert. Sogar wenn sie hinten im Auto sitzt und er vorne und fährt, beschreibt sie jetzt nach rechts, nichts, nach links und so weiter. Solche begabte und talentvolle Frauen gibt es. Solche blinde Männer auch. Aber so sollte es sein, die Frau, wenn sie nichts weiß, soll sie nicht argumentieren und zanken und sagen, nicht so und so in der Gemeinde. Nein, Gott ist ein Gott der Ordnung, frag deinen Mann zu Hause. Aber das sagt nicht, dass eine Frau nicht reden darf. Wir haben ja gehört von Aquila und Priscilla. Aber alles im rechten Geist und in der rechten Reihenfolge. Dann hat Paulus sie gelehrt, Älteste sollen da sein. Timotheus. War Paulus ein Schützling? Und er war Pastor in Ephesus. Onesiphorus und Tychikus waren zwei Mitarbeiter des Paulus und die wirkten auch in Ephesus. Und zuletzt, nach dem Zeugnis der Urchristen und Urgemeinde hat Johannes, der Apostel, einige Jahrzehnte da gewirkt. Sehr wahrscheinlich hat er seine drei Episteln von Ephesus geschrieben, wo er sich als Älteste nennt. Interessant, nicht als Apostel, er nennt sich als Älteste. Warum wohl? Wegen den Beruf als Älteste? Oder war er vielleicht der Älteste von ihnen allen? Und hier ist in Epheser ist er auch, wie einige Theologen meinen, gefangen genommen und nach Patmos gesandt. Nun, nicht nur Ephesus wurde tief affektiert von und durch die Verkündigung des Paulus, sondern die ganze Provinz Asiens. Die ganze Provinz Asiens wurde erschüttert, viele erfasst, ergriffen von der Botschaft eines bevollmächtigen Mannes Gottes. Das war Paulus. Der hat seine göttliche Autorität nie verloren. Der ist feurig geblieben und kraftvoll. Göttliche Vollmacht bis ans Ende seines Lebens, bis er geköpft worden ist. Da in Ephesus hat er ja auch das mit den sieben Söhnen des jüdischen hohen Priesters Skephas erlebt. Ihr kennt ja die Geschichte. Es erscholl in ganz Asien. Asien ist die heutige Türkei. Die Türkei. Die ganze Türkei wurde erfasst. Und dann kamen die sieben Söhne des hohen Priesters. Die hörten davon und wollten sich das ansehen. Und die haben zugehört, die Predigt, vielleicht auch niedergeschrieben. Dann wollten sie es halten. Dann sagten sie, dies ist das rechte Evangelium. Dieses, das Paulus verkündigt. Sie waren gute Hörer, aber schlechte Täter. Gibt es solche unter uns, die gut hören können, aber die nicht gehorchen und nicht tun? Das ist eine wunderbare Predigt. Wunderbar. Aber sie bleiben die gleichen. Sie nimmt das nicht an. Ich habe es liebe, wenn der Mensch sagt, der Elo kann nicht predigen, der schreit nur von der Kanzel, ich werde ärgerlich und verdrießlich, aber der das tut, was ihm gesagt wird. Als der Schmeichelnde und sagt, wunderbar, wie schön, aber nichts geschieht in seinem Leben. Gar nichts. Werd böse und lauf weg und unterwegs reut's dir, dann komm zurück und sagst, tut mir leid. So habe ich manche Nachrichten bekommen und auch einen Brief von einem Wiesbadener. Hab dort gesprochen, bei Wiesbaden, war bei den Geschwistern Ledkes, ich weiß nicht, was ich gesagt habe, und eine hat sich verärgert, verdrießlich geworden, aufgestanden, hat geschimpft. Das ist der deutsche Kopf und das deutsche Blut, muss man verstehen. Und dann ist er rausgegangen aus der Tür und hat die Tür hinter sich zugeschlagen. Aber es war nicht das Ende von Lied. Und dann bekam ich nach langer Zeit einen Anruf. Das Duello Stegen, ja. Ich möchte dich um Verzeihung bitten. Ja, warum? Kannst du dich entsinnen in Wiesbaden? Ach ja, eigentlich erinnere ich mich nicht gut an Seelsorge. Menschen kommen, erinnerst du dich? Ich habe das bekannt. Ich sage, Mensch, das habe ich schon längst vergessen. Eine nach dem anderen kommen sie und dann vergisst man das. Sagt, ich bin aufgestanden und habe geschimpft. Und laut bin ich aus dem Saal und die Tür zugeschlagen. Ich sage, oh ja, das entsinne, daran erinnere ich mich. Er sagt, bitte vergib mir. Ich liege im Sterben und kann Gott nicht so begegnen. Ich danke Gott für diese Gelegenheit, dass ich dich um Verzeihung bitten kann. Der Bruder schon lange vergeben und vergessen, aber Gott segne dich. Möge der Herr dir das auch vergeben und es nicht mehr gedenken. Vielleicht treffen wir ihn mal im Himmel. Das wird eine interessante Geschichte sein. Das habe ich Liebe, dass du dich ärgerst, aufstehst, Tür zuschlägst, leider sind hier keine Türen. Aber dass du dich danach bekehrst, das ist oft sehr gut, weil das lässt den Menschen in keine Ruhe. Es hatte keinen Frieden. Und wie der Tom, konnte er nicht in die Ewigkeit gehen, um diesen Elo Stegen, um Verzeihung zu bitten. Ja. Ich werde euch ein Geheimnis sagen. Ich liebe meine Aussprache und mein Predigen auch nicht. Wenn ich zuhören sollte nach einer Kassette, dann sage ich, bitte stellt das ab. Aber wenn sie kommen, ist das mir ein Zeichen, dass sie es ernst meinen. Sonst würden sie nicht zu diesem Mann kommen. Die kamen dann zu Paulus, wurden tief beeindruckt, gingen zurück und sagten, Brüder, das ist die rechte Theologie. Das ist die Wirklichkeit, das ist die Wahrheit. Und sie sahen, was Gott durch den Paulus tat. Und da war ein Besessener, ein Mann, der in der Kraft des Satans war. Der wurde ärgerlich, wenn er auch nicht ärgerlich werden wollte. Der wurde jähzornig, wenn er auch nicht jähzornig werden. Das ging so, auf und ab sein Leben. War wie ein Verrückter. Der Tatsachen. In seine Wut, über die er keine Herrschaft hatte. Und sie gingen hinein und sagten im Namen des Paulus, Jesus, der von Paulus verkündigt wird, wird fahre aus, du böser Geist. Da hatte Satan gelacht und ist auf diese 7 Männer gesprungen, und hat sie geritten, geohrfeigt, geschlagen, geschubst, Zeug von ihnen gerissen. Und sie mussten nacken fliehen. Welch eine Schande. Nackt vor aller Welt standen sie dort. Der Satan hat sie entblößt. Er sagte, Paulus, den kenne ich. Von Jesus weiß ich auch. Der Paulus, da nehmen sie nur seine Taschentücher, wenn er nicht dabei ist. Legen sie auf die Besessenen und die fahren aus, die Teufel. Und Jesus, den kenne ich auch. Aber wer seid ihr? Und dann mussten sie fliehen, verletzt und nackt vor aller Welt. Ja, es ist nicht gut genug, dass wir zur Universität gehen und zur Bibelschule und eine Theologie lehren. Wir werden geprügelt werden vom Satan. Geprügelt, bis wir nackt vor aller Welt stehen. Wehe dem es beim seinem Christentum um ein frommes Wortenspiel geht und wo das Leben nicht vollkommen umgewandelt ist, verendet, gereinigt und geheiligt. Und wenn da Sünde ist, die du nicht bereinigt hast und bekannt hast in deinem Leben, wird der Teufel einen Halt an dich haben, eine Macht. Darum ist es von Wichtigkeit, dass man sein Leben bereinigt. Und das erschallte durch die ganze Türkei, sodass die Neubekehrten, die gläubig geworden waren, gekommen sind und haben schnell ihre Sünden bekannt. Sie haben sogar ihre okkultischen Sachen gebracht, dass die verbrannt wurden. Alles vom Götzendienst, alles, was mit den Okkultischen zu tun gehabt hat, ihre Bücher, alles ihre Ringe und was es war, brachten sie öffentlich. Sie brachten ihre Sünden und Taten ans Licht und alles Okkultische wurde öffentlich zerstört, verbrannt. Das war von solch großem Wert, dass sie geschätzt haben, dass das Geld, der Wert des Verbrannten 50.000 Tagelöhne war. Also 50.000 Tage. Der Lohn für 50.000 Tage. Rechne mal das aus, was du kriegst an einem Tag. Mal 50.000. war das Wert, was verbrannt wurde. Manche hätten sagen können, so viele sterben von AIDS, so viele sind arm, liebe das Geld, man verkauft es und gibt den Armen, aber sie sagen ins Feuer hinein. Wenn man sich davon trennt, dann muss man mit diesen Sachen ins Feuer hinein. Mit den Sachen. Also wuchs das Evangelium, das Wort Gottes verbreitete sich in ganz Asien. Das war das Erlebnis mit den 7 Söhnen Sceva's. Also in Ephesus wurde vieles Okkultische, Zauberei, Abergläubiges getrieben. Die hatten viele heidnische Praktiken da, wurden da geübt. Aber sie kamen, bekannten, und brachten es ans Licht. Sie deckten auf, was sie getrieben hatten. 50.000 Tageslohn war das. Haben wir das schon mal gemacht? Hast du schon mal dein Leben bereinigt? Von all den vergangenen okkultischen Praktiken und Zaubereisünden, Hände lesen, Augen lesen. Im Auge kann man viel sehen. Aber wir hatten einen Mann, ein Doktor Gerkes in Südafrika, der schaute meine Tante in ihre Augen und konnte lesen, wie viel Geld sie in ihrer Tasche hatte. Ja, und sie hatte recht. Und mein angeheiratete Onkel, mein zweiter Name ist Hartwig. Und das war unser Onkel Hartwig. Das war mein, wie nennen die Lutheraner, Gevatter. Sagt man Gevatter. Beide Taufe. Paten. Das war mein Patenonkel. Der hat mir zu meiner Konfirmation eine schöne große Bibel geschenkt. Mit den Worten, Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Und als ich ihn einmal besuchte, er liebte auch seinen Wein. Und dann sagte ich, danke, Onkel Hartwig, ich möchte nicht trinken. Oh, da war die Hölle los. Wo hast du das her? Bist du bekehrt? Hast du das aus der Bibel? Er sagte, Erlo, lest nicht zu viel in der Bibel. Du wirst von Sinnen werden. Ich sagte aber, Onkel Hartwig, hör mal, du hast mir eine große Bibel geschenkt. Warum hast du das getan? Wenn das Buch mich verrückt macht. Er war ein Businessmann. Der kaufte und verkaufte. Der ging dann mit einem anderen, mit meinem Cousin. Und der sagte, alles, was der anrührt, verwandelt sich in Gold. Wurde ein reicher Mann. Und noch ein anderer Mann. Die ging zu diesem Doktor und wollten einige Wälder von ihm kaufen. Alte Bäume. Die waren noch bei der Pforte. Da rief er sie zu. Geht nach Haus. Ich habe keine Büsche und Wälder zu verkaufen an euch. Sie hatten es ihm nicht gesagt. So was gibt es, Okkultisches gibt es. Ein junges Mädchen, die jetzt zum Glauben gekommen ist, die war auch mit dem Okkultischen, hatte sie zu tun. Und sie sagt, dann kam ein Huhn zu ihr auf dem Felde bei der Arbeit und sagte, ich bin deine Oma. Ich bin deine Oma. Ich gebe dir nun Kraft. Und dann konnte sie für 2, 3 Menschen arbeiten. Und hatte ihre Arbeit fertig auf dem Lande, vor dem die anderen ihre Arbeit fertig hatten. Dass die anderen sie baten und sagte, komm, hilf uns auch. Oft war es ein Hund, der zu ihr kam und mit ihr sprach und ihr Sachen sagte, da kommt eine Person heute Nachmittag und die Person wird dieses und jenes von dir wollen. Sag ihr dieses. Das ist nicht Aberglauben. Das ist direkte Zauberei, Verbindung mit dem Teufel. Aber der Hund und das Huhn, man sah ein Huhn, man sah ein Hund, aber das war die Oma, die verstorben war. Ephesus war auch solch ein Ort. Da wurde viel Okkultisches praktiziert. Ephesus war auch das Zentrum der Anbetung der Göttin Artemis oder Artemis. Die Römer nannten es Diana, Diane, die vor einigen Jahren tot ist, ist nach dieser Göttin genannt. Diana, dessen Tempel die Ruinen noch da stehen und gerechnet werden als eine der sieben Wunder der Welt, der alten Welt, uralten Zeiten. Diese Stadt hat eine Bevölkerung zwischen 250 und 500.000 Menschen, zwischen Viertel und halbe Million. Sie war nicht die Hauptstadt der Türkei, Asiens, aber die wichtigste Stadt, weil auch da der große Hafen war. Pergamus war die Hauptstadt, die offizielle Hauptstadt. Aber Ephesus war die wichtigste Stadt. Und da begann Gott sein Werk. Und dieser Brief Jesu an diese Gemeinde wurde geschrieben, als diese Gemeinde sozusagen ihr 40. Geburtstag feierte. 4 Jahrzehnte war die wichtigste Stadt der Provinz Asiens. Pergamum war die offizielle Hauptstadt, aber sie war die bedeutendste Stadt in Kleinasien. Auch der römische Gouverneur, der wohnte in dieser Stadt. Nun sei bitte nicht enttäuscht, wenn ich dir nur Geschichte erzähle. Aber dazwischen wirst du etwas Fleisch bekommen. Der Schauplatz, Sportplatz, konnten 25.000 Menschen sitzen. Sport in der Apostelzeit war fast auf gleicher Stufe in Ephesus wie die Olympischen Spiele. Sie war eine Hafenstadt der Provinz Asiens. Da ist der Fluss, auf Deutsch weiß ich nicht, wie das ausgesprochen wird, Keiste oder Keiste. Der mündet ins Meer bei Ephesus. Aber sie hatten kein Jan de Bruyn da. Wo ist Jan de Bruyn? Da hinten sitzt er. Jan de Bruyn, seine Arbeit war, um auf dem Schiff den Boden zu reinigen, die Erde, den Sand weg, dass die Schiffe einen Weg hatten. Und hier kam so viel Schutt und so viel Sand an diesem Fluss, mit dem Fluss bei der Mündung, dass die Schiffe nicht mehr fahren konnten. Und sie hatten kein Jan de Bruyn. Dann haben sie geschuftet, um dieses Sand hinwegzutun, dass die Schiffe noch hinein konnten. Heute muss man 6 Kilometer fahren. Ist die Stadt 6, der Hafen 6 Kilometer von mir weil das alles voll gesandet ist. Nun, Ephesus war bekannt für die Anbetung der Diana. Die kam aus aller Welt. Ökonomisch war das gut, denn dieser Tourismus brachte das Geld zur Türkei. Im Tempel Diana waren tausende Priester und Frauenpriester. Es wird gesagt, tausende Frauenpriester. Aber diese Geschöpfe waren fast alle Prostituierten. Können sich vorstellen, welch ein Schweinestall das war. Die galten die Frauen, Priester, als Prostituierten. Der Philosoph Heraklitus war bekannt als der weinende Philosoph, weil er sagte, alle, die in Ephesus leben, oder niemand kann in Ephesus leben und nicht über ihre Unsittlichkeit und Hurerei weinen. Gott sei Dank, dass es noch einen Philosoph gab, der so redete. Heute sind ja einige, die sagen, so dass dein Problem gelöst wirst, musst du Umgang haben, musst du einen Freund haben und eine Freundin, denn werden deine Probleme gelöst werden. Und dadurch werden sie nur noch größer. Aber trotzdem war da eine treue Gruppe, die dem Herrn Jesus treu war in der Gemeinde. Trotzdem, in der zweiten Hälfte, wir hören werden, was das Tragische war in der Gemeinde. Nun habe ich etwas geschildert über die Gemeinde der Epheser, die Stadt Ephesus und der Autor. Jesus Christus, der nach 40 Jahren dieser Gemeinde einen Brief geschrieben hat. Wie lange bist du schon gläubig? Wie viele Jahre sind da schon her? Wenn du heute einen Brief bekommen würdest vom Herrn Jesus, was wäre da geschrieben? Ich würde den gern lesen. Und wenn ein Brief schreibt an mich, ich bete täglich, Herr, zeige mir, wo ich geistlich stehe. Heiliger Geist, offenbare, was in mir ist. Und in den tiefsten Tiefen meines Herzens, Herr, wirke du in meinem Leben. Ich möchte im Lichte wandeln, wie du im Lichte bist. Ich möchte mit keiner Sache leben, die 32 Jahre, 11 Monate und 2 Tage geschehen ist. Und ich habe das noch nicht ans Licht gebracht. Aber das Ende ist, die Liebe erkaltete. Sind viele gute Punkte. Vielleicht können wir heute Abend darüber reden. Die guten Punkte. Aber das Tragische war, dass es wie eine Maschine war und sie wie eine Maschine funktionierten. Aber die Liebe wurde immer kälter. Die Liebe zu Gott, die Liebe zu den Brüdern, die Liebe zu den Gottlosen, die Liebe zu dem Nächsten. So Gott will, werden wir dann weiter heute Abend darüber reden. Kannst dieses, was du gehört hast, kauen, schlucken und verdauen. Du hast gehört, was geschehen ist, wie Gott dort gewirkt hat. Hat er auch so schon in der Vergangenheit gewirkt? Wenn nicht, dann lass dies dein Kairos sein. Dein Kairos. Deine Gelegenheit, deine Chance, mach Gebrauch davon. Jetzt ist die Zeit, dein Leben zu bereinigen. Lasst uns beten, wir stehen dazu auf. Wir haben schon so lange gesessen. Herr, wir europäischen Völker stehen auf, wenn wir einen Menschen ehren. Nun möchten wir nicht nur, weil wir schon so lange gesessen haben, sondern weil wir dich ehren, aufstehen für das Evangelium Jesu Christi, das auch zu Ephesus gelang, dass du dort deine Gemeinde gebaut hast, durch deine Kinder, Aquila, Priscilla, Apollo, Paulus. Baue auch heute deine Gemeinde, dass die Pforten der Hölle versagen und dass sie nicht davor stehen bleiben können. Geh du voran, treibe dein Werk, lass dein Wort laufen durch alle Welt. Und schenke uns eins sein mit dir, wie es mit dem Abraham war, als du sagtest, wer dich segnet, wird gesegnet, wer dich verflucht, wird verflucht. Schenk uns ein stetes mit dir gehen. Und dass es heißt von uns wie vom Henoch, er wandelte mit Gott. Amen.